Wir wollen heute und den nächsten Dienstag noch über den Epheserbrief sprechen. Dann habe ich ihn fertig. Dann bin ich im Epheserbrief noch lange nicht fertig und er mit mir auch nicht. Haben Sie alle Bibeln, Testament vor sich? Sie müssen alle Testamente haben. Wo fehlen Testamente? Da hinten liegen noch. Vielleicht bringt jemand von den Jüngeren mal eben nach vorne. Schlagen Sie bitte auf Epheser 6, Vers 23 und 24. Wir kommen damit an eine ganz ungeheuer wichtige und große Sache. Mit diesen beiden Versen. Eine Sache, von der die Welt keine Ahnung hat. Es gibt Dinge, die wirklich nur die Gemeinde Jesu Christi hat und die Welt nicht. Zu diesen Dingen gehört das Segnen. Das Segnen. Sehen Sie, die Welt kennt das, das Heidentum, dass ein Mensch verflucht wird. Ich habe neulich einen Fall gehabt, wo ein Mann mir sagte, er könne nicht darüber ruhig werden, dass seine Mutter ihn verflucht hätte, als er aus dem Haus gegangen wäre. Und dann, ganz gottloser Kerl, wissen Sie, ganz gottloser Kerl. Und die Mutter also, eine Zange gewesen sein, nicht? Die nach Gott und Teufel nichts fragte, aber sie verflucht ihren Sohn. Ganz feierlich, sowas gibt's offenbar. Und der lebte also sein Leben lang unter einem merkwürdigen Druck, dieser Fluch gilt. Da habe ich gedacht, Verfluchung, das kennt das Heidentum. Verfluchung, das kennt eine Welt ohne Gott. Aber Segnen, das gibt's nur im Reich der Bibel. Das gibt's nur in der Gemeinde Jesu Christi. Das Segnen. Und das ist so eine spezielle christliche Angelegenheit, dass in einer etwas dünn und lau gewordenen Volkskirche die meisten Leute sich eigentlich nicht viel darunter vorstellen können. Ne? Was stellen Sie sich unter Segnen vor? Fragezeichen. Das ist wieder so ein Moment, wo ich Zettel ausgeben möchte und Bleistift und sage, schreiben Sie mal auf, was ist das Segnen? Ne? Dann kämen Sie wahrscheinlich in ziemliche Verlegenheit. Segnen, das tut der Pastor in lutherischen Kirchen, wenn er am Schluss sagt, der Herr segne dich und behüte dich. Ne? Aber wissen Sie, die aufgehobenen Hände machen es nicht und das Pfarramt macht es auch nicht. Das macht es nicht. Und darum wage ich das sonntags gar nicht so zu sagen. Ich sage, Herr, segne du uns. Ne? Segne uns und behüte uns. Ich habe einen Mordsrespekt vor der Tatsache, dass es das gibt, dass Menschen segnen können. Also sehen Sie, im Alten Testament kommt es vor, der Jakob, als er stirbt, versammelt er, wissen Sie, der Erzvater Jakob, dessen Sohn nach Ägypten kam, der Josef, und dann hat er die anderen Brüder nachgeholt. Und wie der Jakob stirbt, da versammelt er seine Söhne um sich und segnet sie. Müssen Sie mal lesen, 1. Mose 47, glaube ich, ist es, zieht es da hinten, oder was ist da passiert? Du, Micha, da ist also scheinbar ein Fenster in der Restauration offen, was ihr zumachen müsst. Andererseits bestimmt was hier. Ja, das ist halt, die Ventilation ist immer ein Problem. Na, nun sterben Sie. Am Zug ist noch niemand gestorben, bloß an schlechter Luft, glauben Sie mir. Nicht? Das erlebe ich fast jeden Sonntag, dass ich beinahe sterbe. Also in der Restauration machen wir zu. Micha, komm, sag, tu mir mal einen großen Gefallen, alter Junge, und mach die Seitenfenster hier zu. Oder der Dicke macht das gut, du machst das eben. Die Seitenfenster hinten machst du auf. Ich hoffe, jetzt wird es besser. Aber ich wollte Gottes Wort sagen und nicht Vortrag über Ventilation halten. Da versammelt der Jakob seine Söhne um sich. Nun machen Sie nicht so arge Demonstrationen gegen den Zug. Kommen Sie, hier ist ein Jugendhaus und es gibt Gottesdienste, wo so schlechte Jugend dürfen Sie ruhig dann hingehen. Nicht? Machen Sie mir es nicht zu arg. Hier ist immer ein bisschen frischer Wind aus Kanada. Finden Sie nicht? Ja. Das ist herrlich, wie der Jakob, 1. Mose 47, seine Söhne segnet, jeden besonderen Segen gibt. Und als der Josef seine beiden Söhne, die Enkel als des Jakob bringt, da ändert er sogar die Handhaltung, er segnet den Jüngeren mit der rechten Hand. Mit dem Großen. größeren Segen. Da wird also ganz deutlich, wie er sich was bei denkt, wie er nicht eine stereotype Formel gesagt wird, er segnet und gütig, sondern wie er sich bei dem Segen was denkt, der Jakob. Und ich muss ja sagen, wir haben in meinem Amtsleben eine Geschichte erlebt, wo mir aufging, wie in der Gemeinde Jesu ein Wissen ist um die Macht des Segnens. Ich habe es hier schon 10-mal erzählt. Es ist vor kurzem einer unserer Freunde in die Ewigkeit gegangen, der immer treu im Jugendgottesdienst war, Niederberger. Ich sehe diese große Gestalt noch. Und der hatte einen jüngeren Bruder. Der war auch Leiter im Jugendverein gewesen, einer von den ersten, die ich antraf. Der Leo Niederberger, kannst du dir vorstellen? Ja. Und der hat geheiratet, hatte ein Kind und dann starb er sehr früh. Ich bin bei ihm gewesen, wir haben das Abendmahl gefeiert. Und dann fragte ich ein paar Tage später seine Frau, wie war denn sein Heimgang? Und dann vergesse ich nicht, wie die kleine Frau sagte, ja, wir haben noch alles geregelt. Und dann sind der Junge und ich am Bett niedergekniet und er hat uns gesegnet. Und dann ist er in die Ewigkeit gegangen. Wissen Sie, ein junger Schlosser von vielleicht 32 Jahren, der in die Ewigkeit geht und vorher seine Frau und Kind segnet. Amen. Wie die junge Frau mir es erzählte, da war ich ganz erschüttert, wie diese jungen Menschen in der Welt der Bibel lebten. Das ist begriffen. Und hier in unserem heutigen Text nun segnet am Schluss dieses gewaltigen Briefes der Paulus die Gemeinde in Ephesus. Sie verstehen, wir treten hier auf ganz heiliges Land. Da brauche ich nochmal 2 Bibelstunden für. Aber ehe ich das Land betrete, damit Sie nicht gestört sind, hat das Ziehen aufgehört? Ist jetzt gut? Haben Sie frische Luft und Frieden? Das ist schön. Jetzt lesen wir. Den Segen, den der Paulus aus dem Gefängnis der Gemeinde in Ephesus gibt, begreifen Sie, eine ganz große Sache. Friede sei den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit allen, die wir da lieb haben, unseren Herrn Jesus Christus, unverrückt. Amen. Ich muss zuerst noch ein paar allgemeine Worte über das Segnen sagen. Was ist das denn eigentlich, Segnen? Also wir kennen das Segnen nur am Schluss des Gottesdienstes, nicht? Und bei der Konfirmation, da werden die Kinder eingesegnet. Nicht? Wie also Gurken eingemacht werden, so werden die eingesegnet. Furchtbares Wort, ein furchtbares Wort. Wie an solchen Stellen geht ein Schaudern auf, wie also in einer Volkskirche die biblischen Wahrheiten langsam verdünnt werden und dann im Volksaberglauben dann schließlich also ins Gegenteil verkehrt werden, nicht? Es könnte große Sache sein, dass ein Knecht Gottes die Kinder segnet, nicht? Und ich denke, dass es manche ernste gläubige Pfarrer sind, die das wirklich segnen. Ich habe gerade von dem Bruder da oben, der mir das alles auf Tonband aufnimmt, was hier gesprochen wird, eine Karte bekommen. Der hat an den Pfarrer in Bissingen, für den wir gebetet haben, ja, ein paar Tonbänder von unseren Bibelstunden geschickt. Und der Pfarrer schreibt, dass er jetzt gerade, während er schreibe, ein Tonband laufen lasse aus einer Bibelstunde hier bei einem Kreis von Konfirmanden, die im Unterricht erweckt worden seien. Wie schön, wenn so ein Pfarrer in so einer toten Kraft auf einmal Geistesregung erlebt bei den 14-jährigen Kindern. Ich kann mir denken, dass der so in der Bibel lebt, dieser junge Pfarrer da in Bissingen, 32 ist er, glaube ich, dass der weiß, was er tut, wenn er seine Kinder einsegnet. Aber ich sage lieber segnet und nicht einsegnet, ein Pökel, das ist furchtbar. Das Wort einsegnen, streichen Sie das aus Ihrem Wörterbuch, es gibt es also wirklich nicht. Es gibt ein Segnen, aber nicht ein Einsegnen. Einrechnen, das ist ja furchtbar. Was ist denn eigentlich Segnen? Was ist denn Segnen? Ich habe also ein Tag lang heute mich mit diesem Text rumgeschlagen und eben bin ich noch mal eine halbe Stunde in dunklen Straßen rumgelaufen verschieden von Ihnen die Hände gelaufen, um's mir klar zu werden, was ist Segen? Ich könnte es so ausdrücken. Segen ist eine besonders mächtige Form der Fürbitte. Sehen Sie, wir kennen doch hoffentlich Beten und wissen ein Stück des Gebets, dass ich für andere bete. Man nennt das Fürbitte tun, dass ich für andere bete. Aber ich weiß natürlich nicht, ob meine Bitte so erhört wird, wie ich sie bitte. Das weiß ich nicht. Aber segnen ist eine Form der Fürbitte, bei der ich gewiss bin, dass es geschieht. Das würde ich sagen. Segnen ist eine ganz starke Form der Fürbitte, wo ich sicher bin, dass es geschieht. Wenn Paulus sagt, Friede sei den Brüdern von Gott und Liebe mit Glauben sei euch von Gott und Gnade, dann ist das eine Fürbitte. Aber eine Fürbitte, bei der er ganz gewiss ist, das geschieht jetzt. So will ich Segen bezeichnen. Und darum kann, also jedes Kind Gottes hat das Recht, einen anderen zu segnen. Aber eben nur, wenn er gewiss ist, jetzt darf es. Jetzt darf ich über den eine Fürbitte tun, von der ich gewiss bin, sie wird erhört. Dann darf es. Ich könnte es so ausdrücken, ich habe versucht, es etwas bildhafter mir klar zu machen. Gott hat reiche Schätze, Geistesgaben und irdische Gaben. Und Segen heißt, dass ich aus den Schätzen Gottes nehmen kann und darf es einem anderen mitteilen. Dass ich einfach frech und kühn in Gottes Schatzkammer greife, Edelsteine, Perlenkronen zusammenrappe und gab, das gehört dir. Das heißt Segen, nicht? Paulus im Gefängnis, ein bettelarmer Mann im Gefängnis, greift in Gottes Schatzkammer. Gnade sei euch und Frieden sei den Brüdern und Glauben und Liebe, das soll euch gehören, nicht? Und indem er das ausspricht, geschieht es. Als der Jakob die Segen sprach über seine Söhne, da waren das Dinge, die Wirklichkeit wurden. Ist deutlich. Also zum Segnen gehört eine Vollmacht. Eine große Vollmacht des Gebetes und eine Gewissheit. Jetzt darf ich dem anderen aus Gottes Schatzkammer geben. Es ist ein paar Mal in meinem Leben geschehen, wenn abgesehen von den Konfirmationen, dass ich einem Menschen sagte, in der Seelsorge, knien Sie nieder, und ich die Hände auflegte und ihm über ihn betete, in der Gewissheit, das darf ich ihm jetzt geben. Und sehen Sie, wir sind also in einer großen Sache, der Paulus, wissen Sie, da geht einem auf, was Gemeinde Jesu Christi ist. Ein armer Mann im Gefängnis, nicht? Für Märtyrer Tod sieht er ins Auge. Greift in Gottes Schätze und beschenkt die Gemeinde damit. So ist das in der Gemeinde Jesu Christi. Nachdem ich Ihnen das erklärt habe, möchte ich jetzt, also darf ich eben darauf hinweisen, sehen Sie, wenn Sie mal eben Text reinsehen, Friede sei den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott dem Vater und Herrn Jesus Christus. Vom Gott dem Vater. Er greift also in Gottes Schatzkammer und gibt dann der Gemeinde in Ephesus, nicht? Von Gott dem Vater. Ich habe keinen Frieden, ich habe keine Liebe und keine Kraft, aber der Herr hat, und da greift er hinein und spricht es ihnen zu. Ein wundervoller Reichtum, dieses Segnen. Und nun wollen wir, es lohnt sich schon, im Einzelnen diese köstlichen Schätze ansehen, die der Apostel Paulus seiner Gemeinde in Ephesus in diesem Segenswort darreicht. Das sind also offenbar die Dinge, die für eine Gemeinde Jesu Christi wichtig sind. Aber jetzt bin ich mir doch nicht ganz klar, um nochmal auf die Ventilation zu kommen, ob wir nicht jetzt doch ein bisschen reichlich warm haben wieder, ja, oder nicht? Kommt das mir nur so vor? Sehr warm, ja, sehen Sie, was machen wir nun? Sie kriegen Herzklaps. Ja. Was machen wir denn nun? Sollen wir da Moment da hinten wieder aufmachen oder was machen wir? Jetzt probieren wir es mal mit da hinten zu und das Fenster noch auf. Ich kann es nicht ändern, aber ich sehe, dass jetzt Leute Herzknödel kriegen. Ich rate Ihnen, schlafen Sie alle Nacht bei offenen Fenstern, dann trainieren Sie sich für die Atmosphäre des Weigerhauses. Nicht wahr? Härten Sie sich ab, damit Sie wieder zu mir besuchen können. Machen Sie morgens Waldläufe, dann empfinden Sie nichts mehr dabei, wenn Sie damit. Jetzt wollen wir mal sehen, wenn es zu sehr zieht, und machen wir es gleich wieder zu. Nicht? Probieren wir es mal so ein bisschen. Sie sehen, ich möchte es allen recht machen. Friede, also die Schätze, die Paulus in dem Segen der Gemeinde zuspricht. Es sind die Dinge, von denen Paulus überzeugt ist, die brauchen wir. Die sind wichtig. Das wäre ja furchtbar interessant, mal hier, sagen wir, wenn ich eine Zeitung hätte, nicht? Mal so, jetzt für Ostern bei allen Prominenten der Stadt, Kirche, katholische Kirche, Erzbischöfe und Bischöfe, was wir haben, rumzufragen, bitte antworten Sie für die Osternummer, was halten Sie für das Wichtigste? Dann sagt der eine, dass endlich eine achtbahnige Straße durch die Stadt durchgelegt wird, und der andere sagt, dass wir endlich die Dunstglocke wegkriegen, eine Luftreinigung, der dritte sagt, dass wir endlich ein bisschen besser Wasser kriegen, sehr wichtig, nicht? Und der vierte sagt, dass wir noch 25 Schulen bauen, und der sechste, dass die Halbstarken endlich alle anständig geboren werden. Und Paulus sagt, Frieden. Verstehen Sie? Da muss ich im Moment klar machen, auf welchen Ebenen wir uns bewegen im Allgemeinen, um deutlich zu machen, wie völlig anders das ist, was die Bibel für wichtig hält. Nicht? Wir sind in der Bibel schon, da kommen wir von vornherein schon rein und sind so auf Antenne Gottes Wort eingestellt. Da werden wir komisch empfinden, wenn hier nicht von Frieden die Rede wäre. Aber wir müssen ja doch mal schalten auf unser alltägliches Leben, nicht? Glauben Sie, dass wir dann noch überzeugt wären, dass wichtig ist Liebe, Frieden, Gnade, Glaube. Hören wir also, was Gottes Wort wichtig ist. Vier Dinge sind genannt. Frieden, Liebe mit Glauben und Gnade. Damit werden wir noch einige Zeit zu tun haben. Fange ich mit dem Frieden an. Ist es jetzt besser da oben ein bisschen? Zieht es jetzt wieder? Ach, sehr wundervoll. Sie lachen mich aus um meine Fürsorge. Mein Leute, aus der Kirche aus, wenn ich für frische Luft sorge. Bitte? Anlachen Sie mich. Ach so. Ich werde nur angelacht, nicht ausgelacht. Gut, das ist nett. Also, jetzt wenden wir uns mal dem zu, dass, was meint eigentlich der Paulus, wenn er sagt, Friede sei den Brüdern. Das Wort Frieden spielt eine tolle Rolle. Man regt sich heute grausam auf, dass die DDR, also die SED und dass die Kommunisten die Taufe uns nehmen und so eine Namenswahl dafür machen und die Konfirmation daraus so eine Schulentlassung machen und dass es gottlose Beerdigung gibt. Das ist noch gar nichts, meine Freunde. Geht Ihnen nicht auf, wie die Welt uns wirklich unglaublich viel wegholt. Die Taube zum Beispiel ist das Zeichen des Heiligen Geistes in der Bibel. Und jetzt ist auf einmal die Picassosche Friedenstaube das Zeichen kommunistischen Friedens, nicht? Und genauso ist die, das ist eine riesige Friedensschrift, nicht? Plötzlich schreit die Welt Frieden, Friedenkampagne, Friedensblock, Friedensvölker, Friedensfront und was ganz anderes mit gemeint. Es ist sehr schwierig, schließlich am Ende die biblischen Begriffe rauszuholen, was eigentlich gemeint. Ich sagte vorhin, eigentlich müsste jetzt eine Rede über den Frieden so beginnen. Alle Menschen sehnen sich nach Frieden. Ist das wahr? Ich glaube es gar nicht. Ich glaube, alle Menschen sehnen sich nach Krach. Das glaube ich. Ernsthaft. Nicht? Ich kenne alle Oma, die ist böse, dass im Hause kein Krach ist. Die möchte ihren Krach haben, der ist langweilig. Nicht? Und ich kenne sehr viele alte Frauen, die leben von ihrem Krach, den sie haben. Das Leben wäre sinnlos geworden, wenn der anständige Krach mit der Mieterin darunter nicht wäre. Bitte sehr, davon lebt man. Und was soll aus den Politikern werden, wenn kein Krach mehr in der Welt ist? Die gehen stempeln, aber da haben wir auch keine Lust zu. Also sorgen Sie für Anheizung, nicht? Und die ganzen Armeen und Offiziere und alles. Ha, wäre ja furchtbar, wenn kein Krach in der Welt wäre. Mir soll kein Mensch erzählen, die Menschen sehen die nach Frieden. Nach Krach sehen sie die Menschen, nach Streit. Nicht? Was meinen Sie, wie dem deutschen Bürgertum schon wieder langsam klopft, um nationale Gefühle hochzukriegen? Irgendwo muss man doch... Ach, hören Sie auf. Die Welt will keinen Frieden. Die denkt nicht dran. Sie sieht sich nicht nach. Und dann sagt der Apostel Paulus etwas Unerhörtes in einem Friede seinen Brüdern. Weder will euer Fleisch das, noch eure Vernunft, noch sonst was. Aber ich wünsche euch Frieden. Und der Paulus weiß so genau, dass der Friede nicht auf unser Mistbeet wächst. Darum sagt er, Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da kommt der Friede her. Nicht? Der kommt nicht aus dem Osten und der kommt nicht aus dem Westen und der kommt nicht aus dem Süden und der kommt nicht aus dem Norden, sondern der kommt vom Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der Friede. Und nun müssen wir mal fragen, was versteht denn, was meint der Paulus mit Frieden? Da müssen wir das Ganze mal überblicken, was Paulus geschrieben hat. Wenn die Bibel Frieden sagt, wenn die Bibel Frieden sagt, dann meint sie, darf ich so sagen, einen totalen Frieden. Ein Frieden nach oben, ein Frieden nach der Seite und ein Frieden nach innen. Für den biblischen Denken gehören die drei Dinge unauflöslich zusammen. Frieden nach oben, das heißt Frieden mit Gott. Frieden nach der Seite mit dem Nächsten. Und Frieden im Herzen. Die Bibel würde lachen, wenn sie die heutige Friedenspropaganda hört. Verstehen Sie, wo man also schreibt, Frieden in der Welt und kann mit seiner Frau dabei den größten Krach haben, nicht? Sondern für die Bibel gehört das zusammen. Frieden mit Gott, Friede mit dem Nächsten, Friede im Herzen. Und Sie verstehen, ich muss Ihnen das ein bisschen auseinander entfalten. Aber eigentlich müsste ich so reden können, dass ich drei Münder zu gleicher Zeit reden lasse. Verstehen Sie? Drei Münder zu gleicher Zeit, dass ich tausend Zungen hätte, ja. Und zu gleicher Zeit, das kommt nicht nacheinander, sondern das muss man ineinander sehen. Ineinander. Jesus ist ein Friedensbringer. Frieden mit Gott, Frieden im Nächsten, Frieden im Herzen. Wenn ich es also nacheinander bespreche, dann ist es ein ganz merkwürdiger Verkehr. Es muss gehört ineinander. Das sind drei Blüten auf einem Strauch oder ein Kleeblatt. Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Ist so komisch, dass den Menschen das, was als abwegig ist, erscheint. Und dabei kann unser Leben doch nicht in Ordnung kommen, solange wir nicht Frieden mit Gott wirklich haben. Es ist so merkwürdig, dass der Mensch gar nicht mehr begreift, was das ist. Wenn ich in Häuser komme und spreche mit Leuten und frage, kennen Sie Frieden mit Gott? Dann sagen sie, ja, meine Großmutter war sehr religiös. Da sage ich, es würde mich nicht mal interessieren, wenn Sie religiös wären. Wäre mir total uninteressant, sondern ich frage, ob Sie Frieden mit Gott haben. Ja, wissen Sie, wir sind nicht gerade Kirchenläufer, aber doch Weihnachten und Ostern gehen wir in die Kirche. Verstehen Sie, es ist nicht so. Der Mensch kriegt es gar nicht mehr in seinen Blick, was Frieden mit Gott ist. Ich erzählte vor einiger Zeit mal, nehmen Sie, ich komme das immer zu, die Geschichte aus dem 30-jährigen Krieg. Wo in ein Dorf die Botschaft kommt, es ist Frieden. Da fangen die Kinder an zu schreien vor Angst und sagen, was ist das? Ist das eine neue Form von feindlichen Reitern, von Quälern? Brennt der Friede auch die Höfe an? Muss man sich da in Wäldern verstecken? Und dann sagen die ganz Alten, nach dem 30-jährigen Krieg, nicht? Die 20-Jährigen hatten nie Frieden erlebt, sie kannten das Wort nicht mehr. Und dann sagen die ganz Alten, nein, Friede ist, dass du frei über die Äcker gehen kannst durch die Wälder und keiner tut dir was. Dass der Bauer seinen Acker bestellen kann und keiner stört ihn. Dass du aufbauen kannst und keiner steckt es mehr an. Und da heißt in der Geschichte von Schmidhenner, da haben sie Jungs kapiert. Da laufen sie in die Kirche und hängen sie in die Glockenseile und läuten und heulen und schreien, es ist Friede, es ist Friede. Und so ist es heute. Der Mensch hat seit Adams Zeiten Krieg mit Gott, dass er gar nicht mehr weiß, nicht mehr ins Blickfeld kriegt, was Friede mit Gott bedeuten könnte. Aber wenn er es kapiert, dann läuten alle Glocken im Herzen, es ist Friede. Nicht? Lesen Sie mal den Satz in Römer 5. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so fängt Römer 5 an, so haben wir Frieden mit Gott. Bitte, wir haben Frieden mit Gott. Das ist ein Jugendhaus, bitte, wer ist alles erlaubt, außer dem, was wir tun hier. Wir haben Frieden mit Gott. Ich habe endlos oft auf Kanzeln den Satz gehört, das bringt mich auf die Palme. Wenn ich mal irgendwo anders in die Kirche gehe, dann kriege ich bestimmt was versetzt. Ich warne euch vor falscher Sicherheit. Wir haben es nicht in der Tasche. Wir müssen es immer wieder mehr ergreifen mit Angst und Bangen. Paulus sagt, Moment mal. Wir haben Frieden mit Gott. Das habe ich. Lassen Sie nicht dumm machen. Das habe ich. Da sind wir kein Teufel weg, so sagt Paulus. Man hat oder hat's nicht. Und nicht, man weiß nicht, ob man's hat. Ich habe hier ein Portemonnaie, jawohl, das gehört mir. Nicht? Versuchen wir Leute zu klauen, kommen sie aber nicht dran. Nicht? Und sie können es recht bestreiten, dann sage ich, gehört mir doch, gehen wir vor Gericht mit, dann gehört mir. So haben wir Frieden mit Gott, so spricht Paulus. Ich weiß, das ist aufregend, dass er so sagt, aber so reden die Bibel. Wir haben Frieden mit Gott. Und nun frage ich Sie, haben Sie Frieden mit Gott? Hoffen Sie, ihn zu haben? Glauben Sie, ihn zu haben? Wünschen Sie, ihn zu haben? Denken Sie, ihn zu haben? Suchen Sie ihn? Das ist zu wenig. Das ist alles zu wenig. Wir haben Frieden mit Gott. Wie kriege ich Frieden mit Gott? Von unserem Vater und unserem... Zieht es jetzt wieder? Oh, heute ist er... Ich sage, ja. Hoffentlich kommen die 12 Hilfskräfte nicht einzeln wieder rein. Kompanienweise. Also darf ich weitermachen? Heute ist etwas schwierig. Glauben Sie mir, das ist nicht von ungefähr, wenn an so einer bisschen Bibelstunde einige Unruhe entsteht. Das gehört dazu. Als Luther mal in Frankfurt predigte auf dem Weg zum Reichstag nach Worms, da fing die Galerie an zu knacken. Die war so voll, man Angst hat, die bricht zusammen. Da hat Luther gebrüllt, Teufel, ich kenne deine Schliche, lass den Unsinn. Und da war Ruhe. So möchte ich auch beinahe jetzt sagen. Nicht? Wie bekommen wir Frieden mit Gott? Hier steht durch unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Als ich neulich für mich den Römerbrief las, da ist mir deutlich geworden, dass ich es Ihnen noch viel mehr mit den Worten des Römerbriefs sagen sollte, auch wenn das für unsere Zeit schwer verständlich ist. Wie komme ich dazu, die Sprache unserer Zeit zu reden? Ich habe die Sprache der Bibel zu reden. Lernen Sie sie bitte, nicht? Da steht im Römerbrief, Gott spricht den Sünder gerecht. Den Sünder gerecht. Gott hält das entscheidende Urteil freigesprochen, gerecht gesprochen, wenn er glaubt von Herzen an Jesus, der unsere Sünde weggetragen hat. Wenn wir glauben von Herzen an Jesus, also glauben heißt ihm gehören, nicht ihm anvertrauen, wenn wir glauben an Jesus, der uns versöhnt. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, gerecht gesprochen von Gott. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, ich kann nicht Frieden mit Gott haben, ehe ich nicht weiß, Gott hat mich gerecht gesprochen um Jesu. Aber wer will mich dann noch anklagen? Ich kann es auch so sagen, ich habe Frieden mit Gott, wenn ich Vergebung der Sünden habe durch Jesus. Ich habe Frieden mit Gott, wenn ich dem gehöre, deren Sohn Gottes ist. Ich darf hier eine Anmerkung machen. Schauen Sie mal eben rein, da heißt Friede sei den Brüdern. Und ein paar Worte von Gott, dem Vater. Dieser Gott, der Vater, ist etwas völlig anders als der liebe Herrgott. Also wenn die Leute vom Herrgott sprechen, da werde ich kribbelig, nicht? Weil ich es im Verdacht habe, dass sie im Grunde den alten germanischen Wotan meinen. Vielleicht ein Allah, ich weiß es nicht ganz genau, nicht? Aber irgend so was Obskures steckt dahinter. Sehen Sie, so, es ist zum Beispiel so beliebt, gibt auch diese katholische Priesterromane in Massen, wo so joviale Priester vorkommen, die für alles menschliche Verständnis haben und dann permanent vom Herrgott reden, nicht? Ich würde mich doch lieber an die Bibel halten, als an joviale alte Priester. Die Bibel spricht von Gott, dem Vater. Spüren Sie den anderen Klang. Durch Jesus Vater. Durch Jesus Vater. Also das Erste. Friede heißt Friede mit Gott, weil er mich gerecht gesprochen hat durch den Glauben an Jesus. Aber Friede heißt in der Bibel dann zugleich Friede mit dem Nächsten. Das ist etwas, was dem Pastor und dem Kirchenpräsidenten nie mehr augenblicklich so am Herzen liegt. Dass er beinahe gotteslästerlich sagt, Versöhnung heißt, hieß im Mittelalter Versöhnung mit Gott, heute Versöhnung mit dem Nächsten. So würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Mir ist der Friede mit Gott immer noch wichtiger wie alle anderen Frieden. Alle anderen. Aber er hat darin recht, dass Jesus Frieden gebracht hat, auch einen Frieden mit meinem Nächsten. Friede sei den Brüdern von Gott. Es gibt ein klassisches Wort, das heißt, es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wobei ohne weiteres unterstellt wird, dass immer der andere der böse Nachbar ist und ich nie selber. Nicht? Ich kann noch so fies sein, dann ist aber trotzdem der andere der böse Nachbar. Stellen Sie sich vor, diesem Satz, es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht will, stellt Paulus entgegen, ich wünsche den Brüdern Frieden von Gott. Ihr kriegt Frieden. Da ist jetzt nicht von Friedensverhandlungen, von Menschenversöhnung die Rede, sondern im Glauben darf ich es fassen, dass der Heiland mir Frieden gibt, auch in meiner Umgebung. Ich darf Ihnen sagen, dass ich groß geworden bin in einem Elternhaus, wo wir ein ganzes Haus bewohnten, dass ich als Pfarrer immer ein Pfarrhaus hatte. Und dass es für mich zu den Kriegsverlusten gehört, dass ich zum ersten Mal in eine Mietskaserne kam. Also ein nettes Haus, nicht, aber immerhin mit vielen Familien, nicht? Ja, ist keine Mietskaserne, also gut, ein Haus immer mit mehreren Bewohnern. Und da habe ich zum ersten Mal gelernt, wie viele Möglichkeiten des Krachs und Streitens es gibt, nicht? Wie schrecklich viele Möglichkeiten. Und es war mir dann von Anfang an einfach ein Gebetsanliegen, Herr, schenk mir Frieden, schenk uns Frieden. Gott hat es mir nicht geschenkt, meine Hausbewohner zu bekehren, hat es mir nicht geschenkt. Aber er hat mir das geschenkt, was Paulus hier sagt, Frieden. Nicht? Dass wir in 12 Jahren untereinander, auch dann unter die anderen untereinander, man kann da reinwirken, wissen Sie, dass da Frieden ist. Wie wichtig ist das, der Frieden nach der Seite? Gewiss, Paulus im Gefängnis, er ist angeklagt. Die Juden hassen ihn um seines Zeugnisses willen. Das kann er nicht vermeiden, nicht? Die Wahrheit wird immer Streit bringen. Und trotzdem hat Paulus Frieden. Er hat Frieden sogar mit den Bewachern, mit den Prätorianern, die ihn gefangen halten. Er kann sagen, das Evangelium ist bekannt geworden im ganzen Richterhaus. Wie muss der Paulus ein nettes Verhältnis mit den Kerlen gehabt haben, ne? Dass er ins Evangelium sagen kann. Gott schenkt uns Frieden. Und drittens, Frieden hier drin. Das ist doch etwas, was überhaupt nur die Bibel kennt. Frieden, den man fühlt. Hier muss ich im Moment stehen bleiben. Es ist so merkwürdig, wie die Moden wechseln. Fangen wir mal damit an, nicht? Ein Jahr haben die Frauen ganz flache Hütchen, dann müssen sie im nächsten Jahr Turbane haben von 2,50 Meter Länge, nicht? Von diesem Modenwechsel lebt die Zeit. Und so geht's nicht mit meinen Frauenmoden zu, so geht's in Weltanschauungen zu. Wissen Sie, Judenhass und auf einmal große Judenverbrüderung und jetzt fängt der Judenhass wieder an und es wechselt immer, nicht? Es pendelt alles. Und so geht's auch merkwürdigerweise in der Theologie zu. Und so ist es also jetzt zu den in den letzten 20 Jahren ein Modeschlagwort. Auf Gefühl darf man nichts geben, Stille Nacht, Heilige Nacht darf man nicht singen, weil das gefühlig ist. Und alles, was nach Gefühl schmeckt, es muss alles eiskalt sein, nicht? Als wenn wir aufgewachsen und geboren wären im Eisschrank und hier unser Leben verbringen müssten. Jetzt frage ich Sie, warum darf mein Gefühl nicht beteiligt sein, wenn ich mich bekehre? Warum soll mein Gefühl nicht auch beteiligt sein, wie mein Verstand und mein Wille? Warum nicht? Warum darf ich mich nicht freuen im Herrn? Da ist mein Gefühl beteiligt, nicht? Da ist mein Gefühl beteiligt. Und so gehört als drittes Stück zum Frieden ein Frieden, den man fühlt. Den man fühlt. Ich habe das noch nie so begriffen wie seit der Zeit, wo ich in Gefängnissen war. Da habe ich zum ersten Mal richtig verstanden, was das heißt. Ein Frieden, den man im Herzen fühlen darf, den Jesus schenkt, den sie gar nicht erklären können, den er einfach schenkt. Jesus sagt seinen Jüngern ein paar Mal so Worte, etwa so: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Ihr seid in der Welt, die euch hasst und die euch Angst macht, aber ich gebe euch meinen Frieden. Da ist ja ganz offenbar ein Friede gemeint, der im Herzen wohnt, den man fühlt, an dem man froh wird. Hier unser lieber Paul Dörr erzählte mal eine Geschichte, wie er eingeladen war bei einem reichen Mann und dem sagte, Sie haben es gut. Und da hat er gesagt, jawohl, ich hab's gut. Was so? Aber fragen Sie mich nicht, wie es hier drin aussieht. Das hat mich doll gepackt. Fragen Sie mich nicht, wie es hier drin aussieht. Ich glaube, das könnten alle Leute sagen. Verstehen Sie? Sie sagen, da könnt ihr Straße anhalten. In Bredeney und in Altenessen. Frag mich nicht, wie es hier drin aussieht. Mensch, was meinst du, warum ich saufe? Warum ich Karneval feiere? Warum ich von morgens bis abends im Geschäft stehe? Warum ich die Ehe breche? Mensch, weil ich Rausch brauche. Frag mich nicht, wie es hier drin steht. Aussieht. So, nicht? Und jetzt kann ein Christ, ein Jesus-Jünger sagen, frag mich, wie es hier drin aussieht. Kannst mich fragen. Nicht? Friede durchzieht mein Herz. Friede erfüllt mein Gewissen. Friede erfüllt mein Inwendiges. Diesen Frieden können Weltmenschen einem Christen abspüren. Ich habe einmal, als ich an dieser Stelle meiner Vorbereitung war, ich muss Ihnen sagen, dass ich mich heute ein bisschen gequält habe mit der Vorbereitung, weil es eigentlich so Selbstverständlichkeiten sind und ich Ihre Aufmerksamkeit doch nicht langweilen möchte. Als ich an dieser Stelle der Vorbereitung war, habe ich im Geist eine Reihe christlicher Persönlichkeiten an meinem Auge vorüberziehen lassen, die ich gekannt habe. Und da muss ich sagen, da sind eine ganze Reihe, bei denen man einfach spürte, die sind voll Frieden. Voll Frieden. Also, wer noch den alten Pastor Christlieb gekannt hat, einen unserer Brüder von der Theistik-Ruhr-Konferenz, dem spürten sie ab, dass er lebt, erfüllt ist von dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. So nennt ihn Paulus einmal, nicht? Oder als ich meine sterbende Mutter besuchte, in großem Leiden, da ging von ihr ein Friede aus, dem sich niemand entziehen konnte, nicht? Oh, es ist eine große Sache. Frieden, der höher ist als der Vernunft. Nun darf ich noch einmal sagen, diese drei Frieden gehören zusammen. Es gibt nicht einen Frieden im Herzen, dabei krachen im Nachbarn oder keine Vergebung der Sünden und keine Rechtfertigung. Verstehen? Ich müsste drei Münder haben, sage ich nochmal, um zu gleicher Zeit die drei Sachen zu nennen. Wenn sie eins rausbrechen, bricht das Ganze zusammen. Und diesen Frieden mit Gott und Frieden, den ich mit Menschen haben darf und Frieden, den ich fühle, bekomme ich vom lebendigen Gott durch Jesus. Vom Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Meine Freunde, welche Bedeutung hat Jesus für ein Menschenleben? Ich bin aus dem Frieden gerissen, wenn ich kein Heiland habe. Ich bin aus dem Frieden gerissen, wenn ich kein Heiland habe. Und ich bin in die Welt des Friedens gestellt, nach oben, nach der Seite, nach innen. Wenn ich wirklich Jesus habe, ihn mein Heiland nennen kann, sein Kreuz vor mir sehe, noch verstanden und fange im Glauben.